Deutschlandfunk Kultur. Breitband.
Darf man eigentlich noch seine Meinung sagen? Wird im Netz immer mal wieder gefragt und die Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinn diskutiert. Diese Woche aufgrund einer Äußerung des ehemaligen Handballprofis Stefan Kretschmer.
Ja, der hatte nämlich in einem Interview von ihren Grenzen, also den Grenzen der Meinungsfreiheit gesprochen, wurde dafür dann natürlich gleich wieder von der AfD instrumentalisiert, was dann dazu führte, dass Kretschmer sich gleich nochmal öffentlich erklären musste.
Wir nehmen diesen Vorgang zum Anlass, uns dem Thema Meinungsfreiheit in dieser Woche gemeinsam mit Wolfgang Buschlinger mal aus philosophischer Sicht zu nähern. Und wir, das sind heute Markus Richter
und Katja Bigalke. Ja, und in gewisser Weise geht es auch in unserem zweiten Thema um Dinge, von denen man zumindest meint, sie besser nicht laut zu sagen, obwohl das die Protagonisten der Kurzgeschichte Cat Person, die vor einem Jahr viral ging, sicher besser getan hätten. Also die Dinge dann eben wirklich gleich anzusprechen.
Jetzt ist Kristen Rupiniens Sammelband, in dem auch die Geschichte Cat Person steckt, komplett erschienen und wir sprechen mit der Verlegerin Christiane Frohmann auch über das Potenzial dieser Art von Literatur in den sozialen Medien.
Aber wir sprechen natürlich nicht nur in dieser Breitbandausgabe. Musik gibt's auch.
Und den Auftakt macht Delta Will, so heißt dieses Indie-Gitarren-Pop-Quartett aus Toronto und Kanada, das laut eigener Aussage nicht irgendwelche Popmusik macht, sondern existenzielle Popmusik. Na dann, Nothing is Enough heißt dieser Titel.
Topic.
Diese Woche viel diskutiert in den Medien wurde über den Ex-Handball-Profi Stefan Kretschmer, der in einem Interview mit T-Online ja gesagt hatte, dass drohende Shitstorms in sozialen Medien oder auch die mögliche Aufkündigung von Werbeverträgen, dass das dazu führen würde, dass sich viele Sportler nicht mehr politisch äußern würden, wenn es nicht einer angenommenen Mainstream-Meinung entspricht, was sie da sagen.
Wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, und dann haben wir sicherlich die Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir, wenn wir uns kritisch äußern, nicht dafür in den Knast kommen. Aber wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Weil sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern, haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen. Wir haben mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass, sagen wir mal, der mit uns einen Werbevertrag macht, uns den kündigt, weil es halt nicht in sein Konzept passt. Also diese Meinungsfreiheit haben wir eigentlich in dem Sinne gar nicht, wenn wir kritisch unterwegs sind.
Das passt natürlich manchen ganz gut in den Kram. Das Interview wurde in verknappter Form schnell auch von AfD und AfD-nahen Accounts in sozialen Medien verbreitet. Beifall von den einen und Kritik von den anderen ließen da natürlich nicht auf sich warten. Und schnell wurde dann natürlich auch die Frage gestellt, ob nicht die wütenden Reaktionen und die Kritik an Kretschmer letztlich genau das bestätigen, was Kretschmer in seinem Interview sagen wollte, nämlich, dass man eben nicht kritisch unterwegs sein kann.
Ja, und auf der anderen Seite entstand aber auch der Eindruck, es gehe letztendlich dann gar nicht mehr direkt um den Inhalt des Gesagten, sondern eher darum, nochmal wieder einen weiteren Grund für die Diskussion zu finden über diese angebliche Meinungsfreiheitsproblematik, die da ist, die da existieren soll und dann eben letztendlich dann Hass zu schüren.
Kretschmer distanzierte sich dann auch vehement von der Instrumentalisierung seiner Äußerungen. Das Ganze blieb die Woche über aber ein Thema und natürlich fragte auch die Bild-Zeitung, ob man nicht mehr sagen dürfe, was man denke.
Ja, und wir nehmen diese Diskussion auf, die natürlich auch durch die sozialen Medien befeuert wurde, und werfen mal einen Blick auf die Meinungsfreiheit und auf diese behauptete Verwicklung der Meinungsfreiheit. Und wir wollen fragen, was sogenannte Mainstream-Meinungen denn eigentlich sein sollen und was hinter der Rede von Maulkörben steckt. Und das besprechen wir jetzt mit dem Philosophen Wolfgang Buschlinger. Hallo, Herr Buschlinger.
Hallo.
Warum ist das denn aus philosophischer Perspektive überhaupt so wichtig, Meinungsfreiheit zu haben, und woher stammt dieses Konzept?
Eigentlich stammt das Konzept aus dem Bereich des Politischen. Der Philosoph Karl Popper sagte mal, das Gute einer Demokratie sei, dass man einen Herrscher absetzen könne, ohne dabei Blut vergießen zu müssen. Und damit man das kann, muss man eben wählen können und man muss sich seine Meinung bilden können über die Regierung und man muss die Meinung über die Regierung auch äußern können. Und von Anfang an war die Meinungsfreiheit mit dem Gedanken an Demokratie verwoben und gemeint als wichtiges Grundrecht, dass man auch gegen den Staat und die Herrschaft eben für sich reklamieren kann.
Muss man ja wirklich fragen, haben wir da ein Problem mit Meinungsfreiheit in diesem ursprünglichen Sinne eigentlich überhaupt?
Also ich denke, wir haben das nicht. Wir haben eher ein Problem mit Meinungsäußerungen. Und ich meine das so. Wenn man das Wort Meinungsäußerung anschaut, dann muss man erstmal gucken, was ist eine Meinung. Meistens geht es dabei nicht um Tatsachenbehauptung. Wenn man über Meinungen spricht, die Leute streiten sich nicht darüber, ob 2 und 2 4 ist oder ob Berlin zwischen Warschau und Paris liegt. Das sind nicht die Gegenstände, über die man spricht. Das wären Tatsachenbehauptungen. Sondern man spricht eigentlich bei Meinungen über die Bewertung von Tatsachen. Zum Beispiel sagt man das und das, das finde ich nicht so gut. Vielleicht schlimmer, das und das finde ich doof. Man äußert also nicht primäre, man sagt also nicht, was man über die Welt denkt, sondern man sagt seine Position zu dem, was in der Welt der Fall ist. Und das erlaubt dann, dann ist man im Bereich der Emotionen und eben der Bewertung. Und man macht damit dem zweiten Teil, den Äußerungen, Tür und Tor auf. Denn die Sachen, die man dort sagt, in diesen Meinungsäußerungen, die sind oft hochgradig emotionalisiert. Und entsprechende Formen wählt man dann bei den Worten oder auch im Ton oder im ganzen Duktus, wie man etwas von sich gibt. Und das Problem ist nicht so sehr der Inhalt, also das, was man kritisieren möchte, das war auch bei Stefan Kretschmer nicht der Fall, sondern das Problem ist eigentlich, wie man das, was man da sagt, sagt. Und man sagt es vergleichsweise ungehemmt, man sagt es in einem Jargon, der einem bekannt vorkommt aus Verschwörungstheorien oder aus dem Nationalsozialismus, oder man meint etwas eben böse. Und das ist das Problem dabei.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann müssen Meinungen auf eine bestimmte Art und Weise geäußert werden, damit man sie überhaupt als Meinung wahrnehmen kann. Also wenn man jetzt mal zum Beispiel auf diese Debatte um Sexismus eingeht, dann hat man ja den Eindruck, dass das oft so auch in so Hass mündet. Und dann fragt man sich ja schon, Hass ist ja nicht wirklich eine Meinung, oder?
Hass ist sicherlich keine Meinung. Es geht dort nicht um Inhalte, sondern es ist ganz oft so, egal auf welcher Seite man in dieser Debatte steht, dass es darum geht, eine bestimmte deutliche Marke zu setzen, sein Ressentiment möglicherweise vorzubringen oder dann eben verschlimmert auf jeden einfach nur verbal einzuschlagen. Und man meint dann, dass man, weil doch Meinungsfreiheit gilt, weil man doch alles sagen können muss, meint man, man darf es auch in jedem Ton sagen. Und das verschärft dann die Situation. Also der Ton macht hier die Musik. Der Inhalt ist nicht so wichtig, sondern die Form, die ist bestimmend. Und oft merkt man dann, bei den Äußerungen geht es eigentlich darum, entweder wollen die Leute Recht haben oder jemand anderen klein machen oder das eigene Ressentiment äußern oder irgendetwas in der Richtung.
Jetzt kann man ja aber ganz schwierig, also gerade wenn man auch emotional debattiert, das trennen, also die Form und den Inhalt. Kann das überhaupt gelingen, über das eine zu sprechen und das so zu machen, dass nicht andere verletzt werden, ohne dann tatsächlich etwas zu verteilen, was wie ein Maulkorb wirken kann?
Also man kann das lernen. Es gibt auch Phasen der Diskussion, in denen lief das besser. Man muss wenn man an einer solchen Diskussion teilnehmen möchte, sagen, was möchte ich besprechen? Geht es mir um den Inhalt? Und wenn man auf der sachlichen Ebene bleibt oder sich wenigstens bemüht, auf dieser sachlichen Ebene zu bleiben, also sich zu mäßigen, dann kann man in der Bundesrepublik zum Beispiel über fast alles sprechen. Ja? Wenn man das nicht tut, dann geht es eben nicht. Und dieser Punkt der Mäßigung, den kann man lernen. Und insofern, Ihre Frage war ja, ob man das auseinanderhalten kann. Es wird oft nicht auseinandergehalten. Man kann es aber lernen und es wäre schön, wenn man es auseinanderhielte, weil man dann das, was man zu sagen hat, auch in einem anderen Ton sagen kann.
Und das Klima aktuell, würden Sie schon sagen, ist ein bisschen verroht in dieser Hinsicht?
Das ist ganz schön verroht. Das hat ganz viele Gründe. Manche nutzen das Netz beispielsweise, um ungehemmt ihren Frust in meinen Augen zu artikulieren oder ihre Vorurteile. Also die Enthemmung spielt da eine gewisse Rolle. Es spielt aber auch eine Rolle, dass es in vielen Debatten um von mir aus Inklusion, Migration, Sexismus, also die ganzen Felder, die von denen wir sagen würden, die sind vermint, dass es dort so Eskalationsstufen gegeben hat, also dass man sich gegenseitig hochgeschaukelt hat, dass man gar nicht mehr fragt, was meint der andere, wenn er zum Beispiel sagt, ich finde, es gibt keinen Grund, anderen Leuten etwas abzugeben, denn ich bin Egoist und ich will Egoist sein. Da unterstellt man immer gleich etwas und man fragt nicht, ob es möglicherweise eine sinnvolle Position ist. Und diese Eskalation hat dann verschiedene Stufen und es geht gar nicht mehr darum, Inhalte zu besprechen, sondern man vermutet gleich beim anderen, er will etwas gegen die eigene Position äußern oder auf mich einschlagen oder man instrumentalisiert den anderen oder so etwas. Und von daher würde ich sagen, ist die Situation in Bezug auf die Qualität, also auf die Form der Äußerung im Moment relativ verfahren und alles wird gleich mit einer Werbe und mit einer auch emotionalen Gewalt geäußert, dass man denkt, geht das nicht auch anders?
Das werden wir vielleicht gleich besprechen. Wir haben jetzt erstmal dargestellt, dass die Diskussion um Meinungsfreiheit vor allen Dingen ein Eskalationsproblem ist. Wir werden gleich nochmal einen kurzen Blick in die USA werfen, machen aber eine kleine Pause, sprechen gleich weiter mit Wolfgang Buschlinger. Jetzt erstmal Shy and Fight mit Stop Motion.
You'll find everything's fine.
Die grundsätzlichen philosophischen Fragen rund um dieses Thema Meinungsfreiheit, die haben wir eben jetzt schon angeschnitten im Gespräch mit Wolfgang Buschlinger. Wir haben über den sozialen Druck gesprochen, über die fehlende Unterscheidung zwischen Inhalt und Form, die dann oft dazu führt, dass man eben eine Meinungsunfreiheit bedauert, die aber eigentlich sich eher gegen eine bestimmte Art und Weise richtet, wie man etwas ausdrückt. Wenden wir uns jetzt mal den USA zu. Auch hier ist ja die Debatte um Free Speech immer mal wieder Thema und wird auch von der rechten sogenannten Alt-Right-Bewegung instrumentalisiert.
Vor allem dann, wenn sich Crowdfunding-Plattformen vorbehalten, Personen bei Verstößen gegen ihre Community-Richtlinien auszuschließen und so den Menschen weniger Plattform zu bieten, sie aber eben auch von einer Einnahmequelle abzuschneiden. Wie sehen Sie das, Herr Buschlinger? Ist es in Bezug auf die Meinungsfreiheit problematisch, wenn Plattformen ihr Hausrecht nutzen, um NutzerInnen beispielsweise wegen Hate Speech auszuschließen?
Nein, das wäre nur gegeben, wenn, also die Problematik wäre nur gegeben, wenn das von staatlicher Seite der Fall ist. Aber beispielsweise in den USA, in einem Land, das sehr privatwirtschaftlich organisiert ist, da kann jeder eine Plattform starten und hat entsprechende Rechte und folglich kann er auch sagen, was er da nicht haben möchte. Dann müssen sich halt die betroffenen Leute irgendwo anders hinwenden beziehungsweise sich selbst organisieren.
Sie haben eben gesagt, das ist Privatwirtschaft. Wenn man jetzt mal auf die Gesellschaft schaut, dann wird da ja immer wieder behauptet, auch aufgrund solcher Vorgehensweisen, also aufgrund solcher Ausschlüsse, dass eben diese Political Correctness, wie dann immer gesagt wird, dazu führt, dass es Unsagbarkeitsschranken gäbe. Wie sehen Sie das denn? Gibt es die? Haben die reale Auswirkungen? Und wenn ja, wo liegen die?
Also ich glaube, es gibt sie und ich will mal was pro Politically Correctness sagen. Wenn man das ganze Anliegen ernst nimmt, dann merkt man, dass es ein Anliegen ist, das von mindestens einem guten Willen getragen ist, weil es ja darum geht, sprachlich nicht andere zu diffamieren, nicht zu diskriminieren und so weiter. Das kann man natürlich auch überziehen und das wird auch oft überzogen, weil insbesondere dann, wenn man bei dem anderen sofort irgendwie wittert, der will doch gar nicht was Vernünftiges sagen, sondern der möchte doch gerne lieber Recht haben. Und wozu das führt, ist dann Folgendes. Manche Leute werden verschüchtert und sagen dann lieber gar nichts mehr. Und noch andere, das würde dann auch die Äußerung von Herrn Kretschmer betreffen, da ist es so, die werden instrumentalisiert oder haben den Eindruck, sie werden muss mit dem Vorwurf leben, sie seien selbst Leute, die instrumentalisieren. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Wenn ich als Mann sage, mir passt einiges an der MeToo-Debatte nicht, dann habe ich ein Problem. Und zwar erstens unterstellt mir vielleicht die eine Seite, du hast gar kein Problem mit der MeToo-Debatte, sondern du bist eigentlich jemand, der was gegen Frauen hast, antifeministisch, und deine Äußerung muss man in diesem Licht sehen. Dann unterstellt man mir etwas und man sagt also, ich hätte meine Argumente nur instrumentalisiert und dahinter verbergen sich eigentlich unlautere Absichten. Oder, das ist die andere Variante, man sagt, der hat ein ernstes Anliegen, der Buschlinger, und das ist jetzt stellvertretend für die Situation in Deutschland und dann werde ich selbst instrumentalisiert. Also mein Problem ist dann, ich gehe in so eine Debatte rein und beispielsweise in dieser, aber auch in viele andere, in einer bestimmten Position, dann muss ich entweder mit Unterstellungen leben oder aber ich werde instrumentalisiert. Und der Effekt ist dann ganz oft, dass, wenn man darum weiß, man bestimmte Räume einfach meidet, in denen so etwas passiert. Also zum Beispiel den öffentlichen Raum.
Das heißt, Sie sagen nichts mehr?
Doch schon, aber man hat ja eine gewisse Furcht, dass man falsch verstanden wird. Man möchte nicht falsch benutzt werden. Und man hat immer auch noch Leute im privaten Bereich, einige wenige, in denen man solche Dinge erörtern kann, ohne dass man gleich mit schlimmen Vorwürfen rechnen muss. Und der Effekt ist dann, dass viele solcher Gespräche, hoffentlich jedenfalls, sich aus dem öffentlichen Bereich eher in den privaten Bereich verlagern, weil es dort immer noch sehr viele Gleichgesinnte gibt, würde ich sagen, die über kritische Punkte auch dann sprechen wollen.
Aber ist das ein gesellschaftlicher Handel, der sich aus Ihrer Perspektive lohnt? Weil man tauscht hier sozusagen, nicht jeder kann immer alles sagen. Aus dem Grund von, wir möchten gesamtgesellschaftlich eine größtmöglich verletzungsfreie Kommunikation gewährleisten. Das ist ja der Handel, den man da sehen könnte. Finden Sie den lohnenswert?
Also man muss natürlich immer wieder mit Überziehungen leben. Und für mich stellt sich das im Moment so dar. Es gibt sehr viele Menschen, die versuchen, mit dem Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit ihren Zorn zu zum Ausdruck zu bringen. Und das ist halt gerade in der jetzigen Situation so. Aber ich habe ein wenig die Hoffnung, dass sich das auch auswächst, dass man zurückkommt das klingt jetzt ein bisschen altbacken, aber so zu der Tugend der Mäßigung, damit sich in einigen Jahren, vielleicht auch in 10 Jahren erst, so etwas wie ein wohltemperierter Diskurs oder eine wohltemperierte Diskursatmosphäre wieder einstellen kann. Es gibt halt, man muss mit Überziehungen leben und für den Moment nimmt man das in Kauf und hofft, dass dann doch wieder die Situation etwas heruntergekocht wird. So passiert es ja wohl
auch
oft.
Halten Sie das auch für etwas, was wir der Digitalisierung, ich sag mal, zu verdanken haben? Also ein frei verfügbares Medium für jeden öffentlich zugänglich führt erstmal zu dieser Exaltierung?
Ja, das ein bisschen hat es damit zu tun. Es erinnert mich so an die ersten Anfänge, wenn man mit einem Textverarbeitungsprogramm konfrontiert wird, dann schreiben die ersten Blätter, die man macht, da versucht man alle Schriften auszudrucken in irgendwelchen Farben und Größen, also konstruiert komische, also sehr merkwürdige Texte. Und später, wenn man sich daran gewöhnt hat, also wenn man sich jetzt im Fall der Digitalisierung daran gewöhnt hat, dass es diesen ersten Hype, will ich mal sagen, oder diesen ersten Wutausbruch da gab, dann kommt man wieder in normales Fahrwasser und man kann sich dessen bedienen. Also in einer gewissen Weise ist die Digitalisierung eine Ursache, die geht aber weg, denke ich. Und die andere Seite ist, es ist nicht die einzige Ursache, sondern da kommen viele auch eben politische Effekte hinein, wie wir haben tatsächlich ein Problem mit der Behandlung von Frauen in unserer Gesellschaft. Wir haben ein Problem wie wir mit Migranten umgehen sollen und so weiter und so fort.
Themen, über die man auf jeden Fall eigentlich in der Gesellschaft diskutieren muss. Und Sie haben ja eben gesagt, Sie machen es bei manchen Themen dann lieber, dass Sie sich ins Private oder in Gruppen zurückziehen, wo Sie das Gefühl haben, da kann man sich auf eine bestimmte Art und Weise äußern. Aber das ist doch dann ein Problem, wenn man dann einfach nur darauf hofft, dass sich das irgendwann auswächst.
Ich finde, ich sollte mich auch sozusagen bei der Diagnostizierung von Problemen mäßigen, genauso wie ich mich in der Art und Weise, wie ich mich äußere, mäßigen soll. Ich würde jetzt erstmal gucken und denke, also so wie ich das sehe, ich habe so private philosophische Zirkel, da sehe ich, dass es genügend Leute gibt, die da anders denken und die sich eher von der Art und Weise, wie im Moment Meinungen geäußert werden, abwenden, weil sie davon angenervt sind.
Vielleicht ist also dann in Zukunft die Mäßigung das neue Extrem und wird dann wieder nach außen getragen. Über die Grenzen des Sagbaren und über Meinungsfreiheit sprachen wir mit dem Philosophen Wolfgang Buschlinger. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Und in gewisser Weise geht es um die Frage, was in welchem Kontext gesagt werden kann und vielleicht auch sollte in der Kurzgeschichte Cat Person, über die wir später auch noch reden, die gerade in einem neuen Sammelband von Kristen Rupinian veröffentlicht wurde. Jetzt ist mal Netzmusik von Tootly. The grass isn't growing. Thank you.
Breitband, Medien und Meinungen.
Und dazu ist heute unsere Kollegin Vera Linz im Studio. Hallo.
Hallo.
Und wir starten mit einer Meldung, die nahtlos anknüpft an unsere Breitbandsendung der vergangenen Woche. Wieder gibt es ein neues Datenleak.
Ja, und zwar nicht wie hier in Deutschland gegen Politiker und Journalisten, dafür aber mit dem Superlativ versehen, das größte Leak, das jemals öffentlich einsehbar war. Worum handelt es sich?
Ja, es handelt sich um ein Leak, das Zugangsdaten von rund 773 Millionen verschiedenen E-Mail-Accounts enthält. Der australische Sicherheitsforscher Troy Hunt hat die Daten in einem Hackerforum gefunden. Zeitweise konnten sie auch beim Cloud-Dienst mega unverschlüsselt heruntergeladen werden. Der Datensatz ist 87 Gigabyte groß und enthält E-Mail-Adressen und über 21 Millionen im Klartext lesbare Passwörter von 12.000 Domains und verschiedenen Webdiensten. Also viele Daten. Die Daten sind eine Zusammenstellung von Informationen aus Diebstählen, schreibt Troy Hunt in seinem Blog. Und laut dem Fachmagazin Wired handelt es sich, wie ihr schon gesagt habt, um das größte jemals bekannt gewordene Leak. Missbraucht werden können die Daten mit einer Methode, die nennt sich Credential Stuffing. Da kombinieren die Angreifer E-Mail und Passwort und loggen sich damit auch in andere Dienste, also soziale Netzwerke oder Shopping-Plattformen ein. Also erneut eine Warnung an die User, die eigenen Daten abzusichern.
Jetzt sind ja 87 Gigabyte sehr, sehr viel. Wie kann ich denn rausfinden, ob ich da auch drin stecke?
Also überwiegend betroffen sind Webseiten mit Webseitendomains mit der Endung .com. Die kann man ja auch in Deutschland benutzen, aber auch ganz explizit deutsche Domains sind darunter, wie zum Beispiel primus-versand.de oder strickideen.de. Nutzer, also ihr könnt auch auf einer Webseite von Troy Hunt überprüfen, ob sie betroffen sind. Die lautet havebeenpwned.com. Und da muss man eine E-Mail-Adresse eingeben, die man für das Login verwendet. Und dann wird geprüft, ob diese E-Mail-Adresse in einem der Leaks aus den vergangenen Jahren aufgetaucht ist. Wie sicher die Prüfung ist, darüber wird allerdings schon wieder gestritten. Also auf Twitter beispielsweise diskutieren der alte und der neue Datenschutzbeauftragte der Bundesregierung darüber, ob das überhaupt sicher ist.
Jetzt ein ganz anderes Thema, aber um das noch viel mehr Aufregung herrscht. Es geht um den jüngsten Werbespot der Rasierklingenfirma Gillette. Die werben jetzt nämlich nicht mehr für das Beste im Mann, sondern dafür, dass Männer empathische, verantwortungsvoll handelnde und lebende Menschen sein sollen. Darüber gab es ganz, ganz viel Aufregung. Kam die vor allem von Männern?
Ja, es fühlen sich vor allem viele Männer auf den Schlips getreten durch diesen Clip. Es gab aber auch durchaus Lob dafür. Also das geht wirklich querbeet durchs gesamte Spektrum auf Deutschlandfunk Kultur. Also bei uns im Programm sagte zum Beispiel Nils Pickert, Chefredakteur von Pink Stinks, einer Protestorganisation gegen Sexismus, Folgendes.
Toxische Männlichkeit ist ein schwieriges Thema, weil Männer ganz oft das Gefühl haben, es meint sie und es meint nicht ein gewisses Set von Verhaltensmustern und Regeln, das man ihnen beigebracht hat, um sich angeblich genau wie ein Mann zu verhalten. Aber diese Debatte ist überfällig und ich bin wirklich dankbar für diesen Clip.
Aber insgesamt ist die Skepsis doch recht groß. Es gibt zum Beispiel einen Hashtag, der heißt Boykott Gillette. Da wurde zum Beispiel der Vorwurf geäußert, Gillette schleime sich bei Feministen ein. Dann gibt es auch Leute, die machen sich gegenseitig Mut nach dem Motto, bleib doch mal locker und ist doch nicht so schlimm. Andere kotzen sich regelrecht aus. Scheiß Identitätspolitik ist so ein noch harmloser Begriff. Also es ist ein bisschen vulgär. Dann gibt es auch Frauen, die Männer bemitleiden, dass sie jetzt alle so aufschreien. Es gab aber auch politische Kritik, etwa von der Netzpolitik.org, die werfen Unternehmen generell vor, sie würden mit ihren Kampagnen die Erregbarkeit von Rechten und Rechtsradikalen instrumentalisieren und sie und ihre Netzwerke zu willigen Multiplikatoren für virale Werbung machen.
Kann man auf jeden Fall so sehen. Ich fand es auf jeden Fall einerseits total gut, dass mal so ein Clip kommt und auch viral geht, andererseits bedenklich, dass der von der Firma als Werbung kommt.
Ja klar, aber trotzdem fand ich den Clip ganz gut.
Der Inhalt war okay, ne?
Immerhin, da ist er jetzt. Okay, die letzte Meldung führt uns zu einem anderen Dauerbrenner, kann man fast sagen, um den es in letzter Zeit ein bisschen stiller geworden ist, aber es geht ums Leistungsschutzrecht.
Ja, damit sollen selbst kurze Textauszüge von Artikeln wie einzelne Sätze oder auch Überschriften zu vergütungspflichtigen Inhalten werden. Und das hieße dann, dass Suchmaschinen wie Google ihre Auflistung solcher Inhalte, dass sie dafür bezahlen müssten. Das Leistungsschutzrecht, das wurde ja schon 2013 in Deutschland eingeführt. Passiert es aber seitdem nicht so viel. Wird sich das jetzt ändern?
Davon gehen zumindest viele aus, würde ich mal sagen. Die EU-Kommission will nämlich in der nächsten Woche den exakten Wortlaut des neuen Leistungsschutzrechts veröffentlichen, das dann in jedem einzelnen EU-Land umgesetzt werden soll. Allerdings, Einschränkung hieß es heute Nacht, die Pläne seien ins Stocken geraten und würden nun doch nicht am Montag im Parlament verhandelt werden, wie geplant, weil man sich nicht einigen könne auf eine gemeinsame Linie. Das kann also noch dauern. Nichtsdestotrotz, Google bereitet sich darauf vor. Aktuell werden Tests in der Websuche gefahren, um herauszufinden, wie die Nutzer darauf reagieren, wenn bestimmte Informationen nicht mehr ausgeliefert werden, die wir jetzt suchen. Also zum Beispiel Auszüge von aktuellen Artikeln, die es ja bei Google News gibt. Und das sieht dann so ein bisschen trostlos aus. Also wenn man nach einem Artikel sucht, dann kriegt man lediglich einen Namen und die URL der Website zu sehen. Das Vorschaubild wird durch einen grauen Platzhalter ersetzt und auch der Titel der verlinkten News fehlt vollständig. Ob es kommt, wissen wir nicht. Bislang ist es halt erstmal eine Google-Dystopie. Aber könnte passieren.
Eine Google-Dystopie jetzt live in Ihrem Internet. Vielen Dank, Vera, für die Medien und Meinungen. Alle Links zum Selberklicken gibt es auf breitband.deutschlandfunkkultur.de und dort finden Sie auch den Download-Link zu unserer nächsten Netzmusik.
Und die kommt von @ghosttucker, entspannter Indie-Pop aus San Diego im sonnigen Kalifornien. Likes of You vom Album Channels.
Besprechung.
Ende 2017 veröffentlichte die New York Times die Kurzgeschichte Cat Person von Kristen Rupinian. Und die sorgte damals für eine ziemlich große öffentliche Diskussion, die vor allem auch in den sozialen Medien geführt wurde.
Jetzt ist das Buch Cat Person erschienen, das diese und 11 andere Kurzgeschichten enthält und für uns der Anlass ist, darüber und über die ursprüngliche Kurzgeschichte und das Verhältnis von Literatur und Netz zu sprechen.
Ja, ganz schön viel. Das Besondere an Cat Person damals war nämlich, in einer Zeit, die mit der MeToo-Debatte zusammenfiel, behandelte diese Geschichte Sex, Sexualität und eben auch das Verhältnis zwischen den Geschlechtern.
Es geht um eine 20-jährige Frau und einen Mitte-30-jährigen Mann, die sich kennenlernen. Sie tauschen Handynummern aus und ihre Beziehung beginnt im Digitalen durch Textnachrichten. Und diese Geschichte wird immer nur aus der Perspektive der Frau geschildert, mit ambivalenten Gefühlen, aber doch dann aufregend genug für ein Date.
Ja, und das läuft dann ziemlich seltsam ab, endet trotzdem in Sex, obwohl sie das eigentlich gar nicht will. Ist aber keine Vergewaltigung, auch keine Belästigung, sondern eher so eine Geschichte von einem inneren Dialog, von einem Menschen, der selber nicht so richtig weiß, wie er noch aus dieser Situation rauskommen soll.
Man kann diese Geschichte als Unterschied zwischen virtuell konstruierten Menschenbildern und echten Menschen lesen. Oder die Kluft zwischen digitaler und körperhafter Kommunikation. Oder als Beispiel dafür, wie klassische Rollenbilder und heteronormative Vorstellungen von Menschen Begegnungen Menschen in den Wahnsinn treiben.
Aber wie auch immer man das liest, klar ist, die Geschichte hat zu einer Diskussion geführt und die auch angeregt und bietet ganz, ganz viel Interpretationsraum. Und genau darüber haben wir auch mit der Verlegerin Christiane Frohmann gesprochen und sie als erstes gefragt, was macht denn für sie diese Geschichte so besonders?
Also ich glaube, die Geschichte ist insofern besonders, als ganz viele Lesende, insbesondere Menschen, die nicht cis-hetero-weiße Männer sind, sich in dieser Geschichte wiedergefunden haben. Und nicht in so einer cheesy Form, ach Mensch, das ist mir genau so passiert, sondern in dieser Ambivalenz, die die Geschichte ausstrahlt. Also wo es gar nicht so sehr um konkreten Sex geht, sondern um Kommunikation und Wirkungsschleifen und was das mit menschlichen Beziehungen anstellt.
Und war die Geschichte da ganz alleine ein Anstoßpunkt oder fiel das Ende 2017 einfach auf einen fruchtbaren Boden?
Also ich glaube, es gibt einfach sowas wie zur rechten Zeit am rechten Ort sein und das trifft hier ganz massiv zu. Noch nicht auf dem Höhepunkt der MeToo-Debatte, aber als sie schon wirklich sehr, sehr stark im Schwange war und da wirklich genau den Ton zu treffen. Und dann ist es halt eben aus diesem noch begrenzteren Rahmen des gedruckten Magazins ins Netz gegangen, online auch erschienen, verlinkt worden und hat ganz schnell die Runde gemacht. Und es war halt wirklich sowas wie so ein Schlagbild, wie so das eine Foto, was die Stimmung einfängt.
Wobei die Geschichte ja gar nicht so passgenau eigentlich in diese MeToo-Debatte reingehört, oder?
Genau, weil also es keine so eine klare Täter-Opfer-Dichotomie gibt. Aber genau das ist ja auch eine große Lehre der MeToo-Debatte, dass es nicht so sehr um Schuldzuweisungen geht, sondern um strukturelle Probleme und ganz viel auch um Kommunikation, dass zum Teil zu viel über Leute gesprochen wird und zu wenig oder auf die falsche Weise miteinander.
Jetzt sind ja in dieser Diskussion zwei Dinge passiert. Das eine ist, es hat in den sozialen Medien stattgefunden und das andere ist, es wurde ja gar nicht so viel über die Geschichte selbst diskutiert, sondern eher so Stellvertreter-Diskussionen geführt. Also Männer, die sich mit dem männlichen Protagonisten identifizieren, Frauen, die sich mit der Frau identifizieren. Ist da auch was zusammengekommen? Also einerseits diese Identifikation mit literarischen Figuren und andererseits Social Media?
Also ich denke mal, dass Frauen oder also nicht Cis-Männer sich so stark damit identifiziert haben, das lag daran, und das hat man ja dann oft auch so autobiografisch der Autorin gleich wieder zugeschrieben, natürlich so der Loner, wo in einen ausufernden Romanen oder Erzählungen hergeführt wird, warum es dem so geht und wie seine Entwicklungsgeschichte ist, das haben wir ja nur ein paar hundert Jahre reichlich erzählt bekommen, sodass diese Art von Perspektivfigur schon genug Spiegelungen bekommen hat, wohingegen man ja als weibliche oder nominäre Lesende immer so gewartet hat oder sich mit diesen männlichen Protagonisten identifiziert hat und das ja auch recht gut hingekriegt hat, weil man es gar nicht anders kennengelernt hat. Und als es dann plötzlich so passgenau für einen war, ist man halt auf eine ganz andere Weise angesprungen. Und das war halt ganz interessant. Und ich denke, man hat auf einmal das Gefühl gehabt, repräsentiert zu sein und hat im gleichen Moment gemerkt, vorher war ich es nicht.
Würden Sie das so bezeichnen, dass diese Diskussion, die da in den sozialen Medien stattgefunden hat, wie so eine Forterzählung dieser Geschichte eigentlich ist?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, eigentlich hat diese Short Story gewirkt, wie sonst ein Essay, ein guter Essay wirkt. Nur es gab einfach keinen Essay, der dieses Phänomen oder diese vielen Phänomene, die darin verhandelt werden, schon so prägnant erzählen konnte, weil die Begrifflichkeiten und Vorstellungen einfach auch noch gar nicht so konkret vorhanden waren. Und das ist eine ganz interessante Frage, ob Literatur leistet sehr unterschiedliche Dinge, aber kann halt auch leisten etwas, was noch so in der Luft liegt.
Was ist denn das ganz konkret, was da in der Luft liegt? Also worum geht es, dass einmal diese digitale Erzählung, die Projektion, die da in der digitalen Kommunikation stattfindet, auf der anderen Seite dann ja das analoge Aufeinandertreffen, wo die Projektion ja auch weiterhin noch thematisiert und existieren so, ja?
Also ich denke mal, es ist halt diese merkwürdige Verquickung und Verschlingung von diesen unterschiedlichen Sphären. Da werden so einige Geschichten miteinander erzählt. Einmal dieses klassische Strukturding. Der Mann bestimmt den Raum, der Mann bestimmt die Art, wie miteinander gesprochen wird, sich angesehen, was getan wird, vermeintlich. Auf der anderen Ebene dann dieses Altersgefälle, was ja auch in unserer Gesellschaft bisher eher positiv gesehen wird. So 34 und 20 sieht man ja jetzt gar nicht so problematisch. Und dann aber auf der anderen Seite, wie grausam Kommunikation insgesamt geworden ist gesellschaftlich. Also es geht hier nicht direkt um Hate Speech, aber ich würde sagen um Power Speech im Prinzip macht der Mann auf dieser sexuellen Ebene, indem er so pornomäßig sie so objektifiziert und mal so dreht und diese komischen Pornosachen auch sagt, diese lächerlichen.
Wobei sie das ja selber auch tut.
Sie tut das auch, aber bei ihr ist es eher das, was sie in Gedanken mit ihm anstellt. Sie macht ihn eigentlich auch zu einer leblosen Puppe und zu einer Marionette. Und das wird in dieser Geschichte halt sehr deutlich. Und dass man das halt auf keinen Fall souverän und autonom macht, sondern sich die ganze Zeit auch selber schädigt. Also indem ich das mache und den anderen objektifiziere, setze ich wieder was in Gang, für das ich 3 Minuten später schon bezahle mit einem ganz schlechten Gefühl oder einer blöden Situation.
Und all das ist ja diskutiert worden und eben auch in den sozialen Medien. Und da stellt sich ja die Frage, in dieser aufgeladenen Stimmung auch der MeToo-Debatte, die ja eigentlich zu extrem tendiert hat, also wo es eigentlich nur Gräben gab und gar kein Gespräch. Und hier kann das diese Geschichte aber leisten, wo die Leute dann nicht mehr über sich reden, sondern über diese Romanfiguren, das aber im Social Media. Könnte man dann hier vielleicht den Gedanken wagen, dass man sagt, diese Verbindung von Literatur einerseits und andererseits von direkter Kommunikation in sozialen Medien ist was Neues, was es uns als Menschen überhaupt erlaubt, über Unsagbares wie eben Gewalt, wie Macht, wie Sexualität auf eine Art und Weise zu diskutieren, die uns nicht sofort in den Graben treibt?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall richtig und man könnte noch ergänzen, wie Hashtags beispielsweise im Unterschied zu Begriffen haben ja auch an sich, wenn sie nicht wieder falsch wie Begriffe verwendet werden, dass sie eine Vorläufigkeit zulassen, ein Reden über etwas, was man noch nicht genau fassen kann, aber wo ein bestimmtes Interesse dran besteht und wo Leute auch Verbindungen zu haben, emotionale oder intellektuelle. Und das ist, glaube ich, das Interessante und das sage ich auch oft über Twitter, das ist nicht zum zu Ende erzählen da. Und das ist auch der große Reiz dieser Erzählung, die erzählt die Geschichte nicht zu Ende. Sie erzählt sie sehr ambivalent und lässt Deutungsraum und wo man sich einschreiben kann, weiterdenken, weitererzählen.
Also kann man dann sagen, ist der Gedanke der literarischen Rezeption hat eine zusätzliche Stufe bekommen. Es gibt halt nicht mal den Autor, die Autorin und dann die Gatekeeper, die es veröffentlichen, dann vielleicht noch die Leute, die rezensieren, auch in einem Gatekeeper-Medium, sondern dahinter jetzt auch noch die Stufe der Diskussion im öffentlichen Raum.
Genau, und die Diskussion ist teilweise sowas, als ob man miteinander nochmal weiterliest und fortschreibt. Also es ist fast so, als ob sich noch ein neuer literarischer Raum eröffnet hat, auch einer der Rezeption. Nicht nur, dass Leute sehr literarisch schreiben im Netz, sondern auch, wie bei der MeToo-Debatte, die für mich gar nicht immer eine Debatte ist, sondern dieses Miteinander sprechen, eines Gesprächs darüber, ist es auch teilweise so, als ob man selber noch Erzählungen, Romane im Netz weiterschreibt oder zusammen überhaupt neue schreibt. Und das, finde ich, ist was ganz Großartiges.
Jetzt hat ja diese eine Geschichte das alles schon ausgelöst, worüber wir reden. Jetzt ist das Buch erschienen. Sie haben es schon gelesen. Führt es das weiter? Ist es lesenswert?
Es ist auf jeden Fall lesenswert. Ich habe eine Kritik gelesen, ich glaube in der Zeit, wo gesagt wurde, dass die fantastischen Erzählungen rausfallen und nicht so gut sind. Diese Einschätzung teile ich. Ich hatte mal ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, die wollten jetzt ein Erzählungsband rausbringen und es waren nicht so viele von dieser neuen Art da. Hat man noch 3 von diesen fantastischen genommen, die sie wohl früher geschrieben hat. Die gefallen mir nicht so gut. Wohingegen die anderen, die eigentlich die ganze Zeit über dieses, als ob BDSM so von der sexuellen Präferenz zu einer absolut konventionellen Art miteinander zu sprechen geworden ist. Das durchzieht ein bisschen alle Geschichten als Leseeindruck. Und da sind immer wieder so Stellen dabei, wo man denkt, wow, das ist jetzt so, denke ich, stilistisch und auch vom Ton her kein besonders originelles Buch. Also, aber ich finde auch, Literatur muss nicht immer auf allen Ebenen hochoriginell sein. Und aber das, was sie erzählt, ist absolut ganz weit vorne.
Also auch die weiteren Erzählungen haben Potenzial, viral zu gehen.
Das weiß ich nicht. Also ich glaube, sowas kann man nicht wiederholen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, ach ja, das ist jetzt typisch, das war so aufgeplustert und jetzt fällt so ab. Wenn einem Cat Person gefallen hat und wenn es einem was gegeben hat, funktioniert das auch mit dem Buch.
Und wenn man das lesen will, Cat Person ist von Kristin Rupinien und im Aufbau Verlag erschienen, kostet 20 Euro. Christiane Frohmann war das im Gespräch. Vielen Dank.
Musikalisch geht es jetzt in den Bereich melancholische Popmusik, hört man ja. Und das klingt nach The Cure, aber es gibt eine Sängerin, Lucy Buckridge heißt die, Teil von Low Tide aus Australien. Southern Mind heißt das Album und der Titel Alibi.
We'll be right back.
Breitband Podcast-Kritik.
In der Podcast-Welt sind True-Crime-Podcasts, also Serien, die meist noch ein nicht aufgeklärtes Verbrechen aufrollen und versuchen, die ganze Geschichte zu erzählen, ein großes Ding. Vielleicht ist es dann eine logische Konsequenz, dass es mittlerweile auch immer wieder Projekte gibt, die man dann als Gefängnis-Podcasts bezeichnen kann.
Ja, und die sind entweder von Insassen selbst verfasst oder eben Geschichten von und über Gefangene erzählend. Caught: The Lives of Juvenile Justice, das gehört in die letzte Kategorie und das beschäftigt sich mit jugendlichen Straftätern. Heiko Bär nun über ein Format, das nicht nur diese Geschichten erzählt, sondern auch zeigt, wie die USA mit ihren Kindern umgeht.
So how'd it go down? You guys drive to the Springfield Mall.
Yeah, and we walked around for the mall for a little bit, then we came out and I just saw this guy sleep in his car and I tapped on his window. And he was kind of startled, but, you know, and I, like, whispered, and he couldn't hear me, so he rolled down his window, and I was like, get out the car. And this is what's craziest, though. So he gets out the car, I throw the gun in the passenger seat. But the guy, he's probably understandably terrified, so he's not thinking, wait a minute, this kid who's, like, half my size just threw the gun into the car. He just kind of gives us his wallet, and then, you know, a couple minutes later, we jump in the car, and we drive off. I literally have only held a gun one time in my life, and that was that night.
Dies ist die Geschichte von Sie, einem jungen Mann, gerade mal 16 Jahre alt. Er erzählt vom einschneidendsten Moment seines Lebens, wie er mit ein paar Kumpels auf einem Parkplatz vor einer Mall einen Mann mit einer Waffe bedroht, sodass dieser fluchtartig sein Auto zurücklässt. Und nun sitzt Sie im Gefängnis. Die Anklage: bewaffneter Raubüberfall. Der amerikanische Podcast Caught beschäftigt sich in 9 rund halbstündigen Folgen mit jugendlichen Straftätern, die im Gefängnis gelandet sind. Wie eben Sie. Und der Frage, was passiert, wenn man einen 14-jährigen Kriminell nennt? Ist er es dann? Bleibt er es sein Leben lang? Ein Erzähler hält bei Caught die Fäden in der Hand, aber immer wieder übernehmen einzelne Protagonisten. Wir tauchen ein in das Leben von Desiree, die seit ihrem 10. Lebensjahr zwischen Pflegeheim und Jugendstrafanstalten pendelt. Ein Akademiker erzählt aus seiner gewalttätigen Jugend und wie sein Leben sich wandelte. Am Ende landen wir immer wieder bei sie. Es ist eine eindringliche Erzählung, wie ein Teenager, der ab und an mit falschen Freunden abhängt, eine Straftat begeht und dafür bis heute bezahlt. Es ist der Detailreichtum, aber auch die Lust am Geschichtenerzählen, die mich sofort mitgerissen haben. Allerdings, dies ist kein True-Crime-Reißer, der sich auf brachiale Gewalt als Spannungselement verlässt. Es geht eher um das Beiläufige, das Banale, das einen Moment ausmachen kann, der ein Leben ändert. Und eines ist auch klar, die Protagonisten sind schuldig. Hier wird nicht Fällen nachrecherchiert, es geht nicht um vermeintliche Fehlurteile. Im Gegenteil, die Protagonisten erzählen oft selbstreflektiert und kritisch von ihrer Vergangenheit.
For a lot of us, honestly, we pay some kind of price for our mistakes and we move on. Maybe we learn something, hopefully we grow a little. But for others, the dumb, destructive choices of our youth have a lasting impact. Or the help that is clearly needed, the help that those choices suggest we have to get, it never comes.
Dass die Protagonisten allerdings vor allem Afroamerikaner sind, dass es auch um quasi systemimmanenten Rassismus geht, wird sehr ruhig und nachvollziehbar erzählt. Hier ein Kontexthäppchen von vielen, die der Podcast in seine Geschichten integriert. Kein anderes Land sperrt mehr Menschen seiner Bevölkerung weg als die USA. Das heißt ganz konkret, 53.000 junge Menschen sind momentan ständig eingesperrt, von denen wiederum mehr als 60% Latino- oder Afroamerikaner sind. Wie der Hauptprotagonist Sie, der eine entmutigende Bilanz zieht, als er aus dem Gefängnis herauskommt.
I think I saw the system for what it was. What is it? They take young kids like me and just ruin them.
Ein System, das die Jugend ruiniert. Wie das genau geschieht, wie junge Leute sich absolut nichts mehr zu Schulden kommen lassen dürfen, ohne sofort wieder weggesperrt zu werden, und wie das fast unmöglich ist, erzählt dieser Podcast mitreißend durch intime Interviews mit jugendlichen Straftätern. Doch das ist nur die eine Seite. Sehr elegant werden nämlich immer wieder auch kulturwissenschaftliche, soziologische, historische Erkenntnisse in die Erzählungen eingewoben oder auch nur Denkanstöße. So behauptet der Podcast, der in den 90er Jahren extrem erfolgreiche Film Menace to Society hätte das Bild auf die junge männliche und afroamerikanische Bevölkerung geprägt. Und zwar von innen wie außen. Und wäre damit zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung geworden. Nämlich junge männliche Afroamerikaner als gesamtgesellschaftliche Bedrohung. Einleuchtend wird argumentiert, dass gerade afroamerikanische Popkultur wie Hip-Hop oder eben der Ghetto-Film Menace to Society ihre Spuren hinterlassen. Denn damals reagierten schon Soziologen explizit auf diese Kunstprodukte. Sie empfahlen besonders hartes Strafmaß für jugendliche Straftäter. Dann geht Kort in die Vergangenheit und erzählt von Willie Boskett, der 1978 zwei Menschen in der New Yorker U-Bahn ermordete, aber nur zu 5 Jahren im Gefängnis verurteilt wurde, was zu einem Aufruhr in den Medien führte. Gesetze wurden geändert, danach wurden Teenager wie Erwachsene vor Gericht behandelt. Kort ist ein komplexer Podcast. Er verlässt sich nicht allein auf die emotionalen Lebenserinnerungen junger Menschen und ihrer Straftaten, sondern versucht, diese Biografien zu erklären, zu erläutern, einzuordnen. Am Ende aber landet er immer wieder bei seinem Protagonisten, wie sie, der sich sogar in seinen Träumen ein Leben abseits des Gefängnisses nicht mehr vorstellen kann.
Every time I go to sleep, I think about being locked up. I be having dreams.
Yeah, what happens in the dreams?
I get locked up and I'm doing time.
Ein bedrückender, aber hörenswerter Einblick ins US-Justizsystem. Der Podcast Court, vorgestellt von Heiko Bär. Hier geht's jetzt gleich weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 mit André Mumot und einer Rückschau auf 50 Jahre Verlag der Autoren und einem Gespräch zum Konflikt an den Hallenser Bühnen.
Vorher noch eine letzte Netzmusik von uns, die aus Polen kommt. Dort gibt es neue Klänge für alle Trip-Hop- und Downbeat-Fans. Michael Natiuk produziert dort als Neuser seine Musik. Sein aktuelles Album heißt Tears und darauf befindet sich auch der Track Love.